Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Auch heute beschäftigt uns das Coronavirus. Wir wollen auf verschiedene Facetten der aktuellen Pandemiebekämpfung gucken, unter anderem auf die Impfstoffbeschaffung der EU, außerdem auf die Debatte, die Markus Söder losgetreten hat, ob es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben soll und auch auf die Frage, ob die Wirtschaft noch weiter heruntergefahren werden muss. Ein weiteres Thema gleich sind die Entwicklungen in den USA. Da versuchen die Demokraten weiterhin, Trump aus dem Amt zu entfernen. Und nach jahrelangen Debatten über Kinderrechte im Grundgesetz gibt es eine Einigung im Kabinett. Auch dazu gleich mehr. Der zweite Impfstoff, der von Moderna, ist heute in Deutschland angekommen, wird jetzt auf die Bundesländer verteilt. AstraZeneca hat heute bei der EU die Zulassung beantragt. Das heißt, nach und nach wird immer mehr Impfstoff bereitstehen. Aus Studien wissen wir aber auch, dass viele Menschen unsicher sind, was die Corona-Impfungen angeht und sich erstmal nicht impfen lassen wollen. Und das gilt Umfragen zufolge auch für Krankenhaus- und Pflegepersonal. Von der Bundesregierung hieß es immer wieder, es werde keine generelle Impfpflicht geben. Stattdessen will man mit Aufklärung für Vertrauen sorgen. Aber Markus Söder, der hat jetzt doch eine Art Impfpflicht ins Gespräch gebracht, nämlich für Pflegekräfte, und stößt damit auf viel Kritik. Frank Kapellan berichtet.
Alexander Dobrindt ist sicher, die Debatte wird sich bald verlagern, weg von der Klage, es gibt zu wenig Impfstoff, hin zu der Feststellung, es gibt zu wenige, die sich impfen lassen. Der CSU-Landesgruppenchef greift die Debatte auf, die sein Parteivorsitzender angestoßen hat. Es kann doch nicht sein, dass sich in den Heimen mehr Bewohner als Pfleger impfen lassen. Markus Söder zieht die Parallele zu den Masern.
Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern, auch für Beschäftigte mit zu tun haben, zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Jedenfalls zeigt es die Zahl der Todesfälle.
Niemand will eine allgemeine Impfpflicht, unterstreicht Söder, der auf den Ethikrat verweist. Dessen Mitglied Wolfram Henn, Humangenetiker, hält eine berufsbezogene Impfpflicht für denkbar. Für seinen Kollegen im Gremium, den Theologen Andreas Lob-Hüdepohl, wäre eine Pflicht allerdings nur vorstellbar.
Als letztes Mittel, um die Impfziele zu erreichen. Und die Impfziele bedeuten nicht allgemeine Ausrottung des Virus. Das wäre zwar schön, aber das ist nicht das Ziel, sondern die Verhinderung von schwerwiegenden oder gar tödlichen Erkrankungen.
Gegenüber Welt-TV betont Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, gerade Beschäftigte im medizinischen Bereich haben eine Vorbildfunktion. Auch ich werde mich als ehemaliger Krankenpfleger impfen lassen, aber...
Wir können mit Aufklärung und Akzeptanz viel mehr erreichen als eine Impfpflicht, die ja möglicherweise zur Verhärtung der Fronten führt oder zu Diskussionen, zur Ablehnung und so weiter und so fort. Es geht nicht um Verweigerung, lassen Sie mich das auch sagen. Es geht um die Skepsis.
Der Intensivmediziner Uwe Janssens sieht das ähnlich. Er fordert mehr Aufklärung. Pflegekräfte und Ärzte, die Nebenwirkungen der Impfung fürchten, gelte es zu überzeugen.
Es sind vor allen Dingen Jüngere und es sind vor allen Dingen dann auch Frauen, die Sorge haben, dass durch diese Impfung, wie auch immer, das Genmaterial verändert wird, dass durch die Impfung Schäden vielleicht für ein ungeborenes Kind zu befürchten sind. Genau diese Punkte müssen auch sinnvoll adressiert werden.
Auf mehr Aufklärung setzen auch die Sozialdemokraten. Fraktionschef Rolf Mützenich bewertet es grundsätzlich positiv, dass es nun eine breite Diskussion über das Impfen gibt.
Wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen überzeugen. Ich habe zurzeit auch den Eindruck, dass die Bereitschaft zum Impfen durchaus wächst. Aber umso mehr bin ich dankbar, dass der Bundesgesundheitsminister sich bereit erklärt hat, dem nachzugehen, warum möglicherweise in alten Pflegeheimen die Zurückhaltung zumindest in der Vergangenheit groß war.
FDP-Chef Christian Lindner will alle Beteiligten an einen Tisch holen. Vertreter der Regierung, der Ärzteschaft, der Pharmaindustrie, um alle Probleme rund um das Impfen zu erörtern.
Unser Vorschlag ist, einen Impfgipfel einzuberufen. Alle sollten an einen Tisch, um gemeinsam miteinander zu beraten, wie wir auch das organisatorisch, das logistische Chaos, die Unterschiedlichkeit der Ansprechpartner überwinden können.
Darüber hinaus drängen die Liberalen weiter darauf, die Rangfolge beim Impfen per Gesetz abzusichern. Eine Verordnung für die Priorisierung reicht nicht, bekräftigt Lindner.
Informationen waren das von Frank Kapellan. Auch auf EU-Ebene sind die Impfungen weiter ein großes Thema. Die EU ist ja zentral dafür zuständig, Impfstoffe für alle Mitgliedstaaten zu kaufen, damit es da keinen nationalen Wettlauf, keine Konkurrenz gibt. Viele hatten dann kritisiert, da sei zu wenig gekauft worden und die EU habe auch teilweise falsche Prioritäten bei den Herstellern gesetzt. Und ein weiterer Punkt ist die Frage der Transparenz, denn die Verträge mit den Pharmafirmen sind zum großen Teil noch unter Verschluss. Heute haben die EU-Abgeordneten die Gesundheitsdirektorin der Kommission befragt und Paul Vorreiter hat das verfolgt.
Mehr als anderthalb Stunden steht die Leiterin der zuständigen Generaldirektion der EU-Kommission Sandra Gallina den Abgeordneten Rede und Antwort. Im Zentrum der Aufklärungsarbeit, warum ist der Impfstoffwarenkorb der EU-Kommission so zusammengestellt worden, wie passiert? Rahmenverträge mit zunächst 6 Herstellern, unterschiedlichem Preis und mit neuartigen Technologien wie der mRNA-Technologie, die jetzt als erste mit den Zulassungen von BioNTech, Pfizer und Moderna das Rennen bei den Impfstoffen gemacht hat. Die Mitgliedstaaten waren diejenigen, die das Portfolio ausgesucht haben. Es war darauf ausgelegt, den potenziellen Siegerkandidaten zu kriegen, zu einem Zeitpunkt, an dem nicht klar war, welcher es sein wird. Es ist ja nicht so, dass wir Aspirin gekauft haben. Doch unabhängig von dem Gedanken, ein breites Portfolio aufzustellen, um das Risiko zu streuen, schließt sich eine weitere Frage daran an. Haben nationale Interessen eine Rolle gespielt, etwa die Förderung des französischen Herstellers Sanofi zu Ungunsten der Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind? Als wir das Abenteuer begonnen haben, hatten wir mehr als 165 potenzielle Hersteller. Was die Mitgliedsländer geleitet hat, war der wissenschaftliche Rat. Es gab viele Treffen. Welcher Hersteller könnte vielversprechend sein, wurde besprochen. Und unter diesem Gesichtspunkt wurde Sanofi betrachtet. Und Sanofi ist eine gute Firma, die beste Impfstoffe herstellt. Also wie könnte man auf Sanofi verzichtet haben?
Sanofi.
Einige Länder sollen bei der Zusammenstellung des Portfolios schließlich auch auf den Preis geschaut haben. Die Spanne ging schließlich weit auseinander. Der Preis für die innovativen mRNA-Impfstoffe liegt 6-mal höher über dem des Herstellers AstraZeneca, der eine herkömmliche Variante verwendet.
There is also the issue of the price. I may say that in a pandemic is more the quality and the.
In einer Pandemie kommt es mehr auf die Qualität und Sicherheit des Impfstoffes an, aber natürlich auch auf den Preis. Dass Impfstoffe erschwinglich sein müssen für die nationalen Gesundheitssysteme, ist auch Teil unserer Impfstrategie. Auf die Frage nach parallelen nationalen Bestellungen wie der Charge von 30 Millionen Dosen bei BioNTech Pfizer für Deutschland, die im September geordert wurden, sagt Sandra Gallina, diese parallelen Verträge, über die gemutmaßt wird, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich sie jemals sehen werde. Diese existieren meiner Ansicht nach gar nicht. Und selbst wenn die Verträge bestünden, dann.
In any case, it is clear that the quantities for Europe come first. So if ever any such thing were to exist, it would come after us.
Sollten solche Verträge bestehen, dann würden diese Impfstoffdosen erst nach den europäischen Lieferungen verteilt werden. Seit heute erhalten die EU-Abgeordneten Einsicht in den Liefervertrag mit dem Tübinger Hersteller CureVac, dessen Impfstoffzulassung noch aussteht. Die EU-Kommission äußerte sich zuversichtlich, dass auch weitere Hersteller der Offenlegung zustimmen werden. Das verdeutlicht, dass die Aufklärung der Impfstoffdebatte noch am Anfang steht.
Seit Wochen ist Deutschland jetzt wieder im sogenannten Lockdown und trotzdem entspannt sich die Infektionslage nicht wirklich. Viele fragen sich, wo kann man überhaupt noch Kontakte vermindern, reduzieren, wenn schon die ganzen Läden geschlossen sind, die Kultur, die Schulen auch größtenteils zu sind. Und da kommt man dann relativ schnell bei den Arbeitsstätten an, also den Büros, auch dem ganzen produzierenden Gewerbe. Arbeitsminister Heil hat heute nochmal appelliert, noch mehr ins Homeoffice zu verlagern. Der Industrieverband wiederum warnt davor, die Wirtschaft weiter herunterzufahren. Theo Gerst darüber, wie es mit dem Lockdown jetzt weitergehen könnte.
Es ist der bange Blick nach Irland. Dort hat die Corona-Mutante aus Großbritannien innerhalb weniger Tage für eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gesorgt. Und der bange Blick auf die grüne Insel befeuert auch in Deutschland die Sorge, der Lockdown könnte oder müsste eventuell verschärft werden. Deutschland steht vor 8 bis 10 sehr harten Wochen, so sagte es die Kanzlerin nach Auskunft mehrerer Ohrenzeugen heute vor Unionsabgeordneten. Angela Merkel steht mit ihren Sorgen nicht allein. Das Problem umriss 600 Kilometer weiter westlich Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag so.
Wir müssen für Deutschland sagen, wir wissen noch nicht, wie weit es verbreitet ist und wie die Wirkungen sein könnten.
Und deshalb warnt Laschet davor, sich hierzulande bloß nicht in falscher Sicherheit zu wiegen.
Es kann sich von einem Tag auf den anderen ändern, wenn dieses veränderte Virus diese exponentielle Kraft entfaltet.
Doch wie diese exponentielle Kraft eindämmen? Durch eine Verlängerung oder gar Verschärfung des Lockdowns? Finanzminister Olaf Scholz will sich heute noch nicht festlegen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen sagte, notfalls müsse auch über schärfere Maßnahmen nachgedacht werden. Noch einmal 10 harte Wochen, die Kanzlerin erwartet, hieße Verlängerung bis März, möglicherweise bis in den April hinein. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das schlicht nicht verantwortbar.
Es muss einen intelligenteren Weg geben als 10 Wochen Lockdown in Deutschland. Statt weitere 10 Wochen das Land stillzulegen, brauchen wir jetzt einen Schutz für die wirklich gefährdeten Menschen.
Lindner verweist auch auf die wirtschaftlichen Folgen. Tatsächlich will auch die deutsche Wirtschaft selbst von einem kompletten Lockdown nichts wissen.
Wir haben keine Evidenz dafür, dass die Aktivität in der Industrie die Pandemie befördert,
betont der neue BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Seit 12 Tagen ist er im Amt und er hat sehr klare Vorstellungen, was in der Pandemie geht und was nicht geht. Ein Lockdown jedenfalls geht nicht.
Ich warne auch jeden davor zu glauben, man könnte ja mal 4 Wochen abschalten, das sei doch nicht so schlimm. Allein das Wiederanfahren würde dann wahrscheinlich noch mal einen Monat dauern. Und das ist eine relativ einfache Rechnung, was es heißt, wenn wir zum Beispiel 2 Monate Wirtschaftsleistung ausknipsen.
Der neue BDI-Präsident Russwurm fordert denn auch das genaue Gegenteil. Noch im Februar müsse die Regierung kreative Lösungen liefern für Lockerungen, wo immer sie möglich und vertretbar sind. Doch die erscheinen Stand heute eher unwahrscheinlich. Aber abgewürgt werden sollen die Unternehmen auch wieder nicht.
Keiner von uns kann wollen, dass über die ergriffenen Maßnahmen hinaus wir die gesamte Wirtschaft in den Lockdown schicken müssen,
sagt am Mittag Hubertus Heil. Und damit gibt der Arbeitsminister vor, worauf die Bundesregierung zumindest jetzt erst einmal setzt, um einen Lockdown zu verhindern.
Wir brauchen, wo immer es geht, die Möglichkeit für Beschäftigte, von zu Hause aus zu arbeiten. Und zwar sofort.
Hubertus Heil hatte sich zuvor mit den Personalvorständen großer DAX-Unternehmen getroffen. Doch die Industrie wie auch die Arbeitgeber wehren sich gegen strenge Vorgaben oder gar eine Homeoffice-Pflicht. BDI-Präsident Siegfried Russwurm will dies die Betriebe vor Ort entscheiden lassen. Noch weiter gegen Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Für ihn ist eine mögliche Verpflichtung zum Homeoffice unnötig und unnütz.
Informationen von Theo Giers. Und wir haben es gerade schon im Beitrag gehört, Angela Merkel warnt vor einer Ausbreitung der mutierten Virusvariante. Heute wurde in Baden-Württemberg zum ersten Mal die mutierte Form aus Südafrika nachgewiesen. Und um die Ausbreitung dieser Virusmutationen zu verhindern, sind jetzt strengere Einreiseregeln geplant. Pia Behme erklärt, was da genau vorgesehen ist.
Eine Testpflicht vor Abflug nach Deutschland und eine SMS an die Handys der Reisenden. Die Einzelheiten der neuen Verordnung werden zwar noch diskutiert, aber vor allem für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten und Ländern, in denen sich die Corona-Mutationen ausbreiten, soll es strengere Regeln geben. Laut einem Bericht des Spiegels gehört dazu auch die Verpflichtung, sich 48 Stunden vor Einreise testen zu lassen. Wer sich nach Ankunft ins deutsche Mobilnetz einloggt, soll eine SMS erhalten, die auf die Regeln aufmerksam macht. Die 10-tägige Quarantänepflicht sowie die verpflichtende Registrierung vor Einreise gelten demnach weiterhin. Betroffen sind vor allem Menschen, die aus Großbritannien, Irland und Südafrika nach Deutschland kommen. Dort breiten sich mutierte Formen des Coronavirus aus. Möglicherweise werden die geplanten Regelungen bereits ab Donnerstag und bis Ende März gelten. Ausnahmen soll es für Transitpassagiere, DiplomatInnen und PolitikerInnen geben, sowie für Berufs- und StudienpendlerInnen. Das konnte Steve Alter, Sprecher des Innenministeriums, gestern allerdings noch nicht bestätigen.
Wir haben bisher immer darauf Wert gelegt, dass sozusagen der grenzüberschreitende Lieferverkehr, dass auch Berufspendler eine besondere Berücksichtigung erfahren. Ob und inwieweit das in der aktuellen Fassung zu berücksichtigen ist, das ist im Gespräch.
Fraglich ist auch, wie die neue Verordnung von den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern etwa, hält wenig von Sonderregelungen für PendlerInnen.
Herr Haselhoff und ich, wir haben uns vor allem dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung alles dafür tut, dass auch die Mobilität insbesondere vom Ausland auch eingeschränkt wird. Ich weiß, das ist so ein Tabuthema, das mit den Reisen. Und weder Herr Haselhoff noch ich mit unserer historischen Erfahrung sind besonders begeistert, Reisen einzuschränken. Aber ich finde, das muss sein, gerade am Grenzpendlerverkehr.
Nach Ansicht der Sozialdemokratin gibt es zu viel Mobilität zwischen Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten. Daher seien Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern über die aktuell geltenden bundesweiten Regelungen hinaus eingeschränkt. Zudem stellt sich die Frage nach einer Ausnahme für Menschen, die bereits gegen Covid-19 geimpft wurden. In Sachsen-Anhalt etwa müssen bereits Geimpfte bei Einreise nicht in Quarantäne. Das Land bezieht sich dabei auf eben die neue Verordnung, die laut Bundesgesundheitsministerium aber noch nicht beschlossen ist. Der Sprecher des Innenministeriums betonte in dem Zusammenhang die Position Horst Seehofers.
Dass es keine Privilegien für Geimpfte geben soll, weil er befürchtet, dass damit eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werden könnte. An dieser Position hat sich nichts geändert. Gleichwohl gibt es in einem solchen Prozess immer auch rechtliche Fragestellungen zu prüfen und die muss man jetzt einfach im Detail abwägen.
In Deutschland wird die Impfung im Impfpass oder durch eine entsprechende Bescheinigung dokumentiert. Welchen Nachweis Menschen gegebenenfalls vorlegen müssten, die im Ausland geimpft wurden, ist unklar.
Pierre Behmer zu geplanten neuen Einreiseregeln. Und wir wechseln in die USA. 8 Tage sind es noch, bis Joe Biden das Amt des amerikanischen Präsidenten dann endgültig übernimmt. Also noch 8 Tage mit Donald Trump als Präsident. Allerdings nicht, wenn es nach den Demokraten geht. Die wollen dafür sorgen, dass Trump des Amtes enthoben wird. Mit der Begründung, dass er es ist, der den gewaltsamen Sturm auf das Kapitol zu verantworten hat. Trump selbst hat heute seinen ersten großen öffentlichen Auftritt seit den Geschehnissen in Washington. Und zwar an einem ziemlich symbolischen Ort. Doris Simon, unsere Korrespondentin vor Ort. Frau Simon, Trump fährt heute nach Alamo an der mexikanischen Grenze. Was genau ist von diesem Auftritt zu erwarten?
Einerseits geht es um sein Vermächtnis oder das, was er als solches betrachtet, den Bau der Mauer, die jetzt über 600 Kilometer lang ist. Das will er dort im Rio Grande Valley demonstrieren. Aber Alamo für jeden US-Bürger ist das was anderes. Das hat die Symbolkraft heroischer Kampf bis zum Letzten oder etwas weniger pathetisch Mut und Opferbereitschaft für die Freiheit. Alamo, der Ort, ist benannt nach einem Fort in der Nähe von San Antonio, wo 1836 ein Häuflein amerikanischer Aufständischer von den damals mexikanischen Truppen erstmal besiegt und dann massakriert wurden. Am Ende haben die Texaner den Unabhängigkeitskrieg doch gewonnen. Aber wie gesagt, das ist der Name und das zeigt auch ein bisschen den Zustand, den Geisteszustand von Donald Trump. Er hat nämlich vor der Abreise gesagt, seine Wortwahl sei am Mittwoch vor diesem schrecklichen Sturm auf das Kapitol völlig angemessen gewesen. Es sei eine große Hexenjagd auf ihn unterwegs, zeigte sich völlig uneinsichtig. Er wolle keine Gewalt, aber das wirkliche Problem sei auch nicht der Mittwoch gewesen, der Sturm auf das Kapitol, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen, sondern das wirkliche Problem seien im letzten Jahr die Black Lives Matter-Proteste in den ganzen USA gewesen. Soweit Donald Trump.
Die Demokraten wollen ja Trump des Amtes entheben, irgendwie. Dafür gibt es verschiedene Wege. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge oder die Erfolgsaussichten?
Heute zur Stunde wird im Ausschuss debattiert eine Resolution, in der der Vizepräsident aufgefordert wird, nach dem 25. Zusatzartikel der Verfassung den Präsidenten gemeinsam mit der Hälfte des Kabinetts amtsunfähig erklären zu lassen. Alle gehen davon aus, dass Mike Pence das nicht tun wird. Es wird aber formal eher noch einmal dahin gedrängt. Wenn er es bis morgen nicht gemacht wird, wird morgen das Repräsentantenhaus über dies Impeachment-Verfahren dieses gegen Donald Trump eröffnen und wohl auch gleich beschließen. Es sieht so aus, dass etwa 12 Republikaner mitstimmen werden mit den Demokraten. Die Mehrheit würde dadurch erreicht.
Heute gab es Meldungen, dass das FBI vor weiteren Gewaltaktionen wie der in Washington warnt. Was weiß man darüber? Also wie wird die Gefahrenlage aktuell gesehen?
Es scheint wohl eher dramatisch zu sein. Ich sage, es scheint, weil das, was wir wissen, wissen wir nur aus einem internen Brief des FBIs. Es hat bis jetzt keinerlei Pressekonferenz oder Erklärung gegeben. Tatsächlich geht es um befürchtete Gewaltaktionen, nicht nur in Washington, sondern in allen 50 Bundesstaaten. Es gibt auch Morddrohungen gegen den Präsidenten, die Vizepräsidentin und Kongressmitglieder. Und was noch dazu kommt, die Washington Post hat vor kurzer Zeit gemeldet, dass schon vor dem Mittwoch das FBI über sehr eindeutige Hinweise auf Gewalt verfügte. Die sind von einem FBI-Büro in Virginia weitergeleitet worden in die Zentrale. Und da wurde ganz konkret von einem Krieg am Mittwoch in Washington geredet, davon, dass der Kongress Türen eingetreten bekommen müsse, dass Blut fließen müsse. Diejenigen, die Extremisten, die da konferierten, hatten auch Angaben über die unterirdischen Gänge des Kapitols und haben Absprachen über mehrere Bundesstaaten hinweg gewesen. Das ist etwas schwierig für das FBI, weil ja bis jetzt immer behauptet wurde, es habe keine konkreten Hinweise gegeben.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Es gab ja nach dem Sturm auf das Kapitol auch Vorwürfe gegen Polizisten. Da soll es jetzt Suspendierungen gegeben haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, zwei Polizisten der Kapitolpolizei sind suspendiert worden. Der eine, vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer die Bilder gesehen, der machte Selfies mit dem Mob. Der andere dirigierte die Randalierer. Es wird außerdem gegen ein Dutzend weiterer Mitglieder der Kapitolspolizei ermittelt. Und es wird gegen sehr viele Angehörige der Sicherheitskräfte im ganzen Land ermittelt, die das FBI bei der Suche nach den Tätern vom Mittwoch auch identifiziert hat.
Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon über die aktuellen Ereignisse in den USA nach dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol. Vielen Dank nach Washington. Seit Jahren gibt es die Diskussion, ob Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollten. Die sich dafür einsetzen, sind der Meinung, dass dadurch die besonderen, die eigenen Bedürfnisse von Kindern mehr Gewicht bekommen würden. Die SPD hat auch lange versucht, das beim Koalitionspartner durchzusetzen. Jetzt gibt es im Kabinett eine Einigung, die geht aber Kinderrechtlern und Oppositionspolitikern noch lange nicht weit genug. Gudula Geuter.
Es ist ein langer Weg. Seit vielen Jahren wird über die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz gestritten und verhandelt. Gegen Kinderrechte ist wohl niemand. Was damit genau gemeint ist, ist umstritten. Und so ist die Einigung, die heute Abend in der Koalition erwartet wird, wohl auch nur ein weiterer Schritt. Denn für die Verfassungsänderung ist eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen in Bundestag und Bundesrat nötig. Vor allem auf die Grünen käme es an. Am Nachmittag aber sagt deren Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, warum sie den Text so ablehnt.
Er führt nämlich nicht dazu, dass Kinder tatsächlich Rechte haben, die eindeutig sind, die klar sind. Und deswegen biete ich gerne der Großen Koalition an, für die 2/3-Mehrheit mit uns darüber zu reden, dass man eine Formulierung finde, die verbindlich ist. Bei dieser Formulierung werden wir jedenfalls nicht zustimmen können.
Und auch Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, bietet Zusammenarbeit an, aber nicht auf dieser Grundlage.
Das, was vorgelegt worden ist, ist enttäuschend.
Gegenstand der Kritik ist eine geplante Ergänzung des Artikels 6 im Grundgesetz, die das ARD-Hauptstadtstudio so zitiert.
Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zeigte sich erfreut über die offenbar anstehende Einigung, nach langem Ringen, wie sie es formuliert. Sie habe sich mit viel Herzblut eingesetzt.
Unser Grundgesetz ist eine Werteordnung, das heißt staatliches Handeln, egal ob Verwaltung, Gerichte oder auch die Legislative, haben sich daran zu orientieren. Und in dem Moment, wo Kinderrechte dort nochmal gesondert verankert sind, die Achtung, der Schutz und auch die Förderung, hat sich auch staatliches Handeln daran zu orientieren.
Hatte die SPD-Politikerin schon früher formuliert. Nicht nur Grünen und Linkspartei, auch Kinderrechtsorganisationen geht der Vorschlag dagegen nicht weit genug. Sie erhoffen sich von einer Grundgesetzänderung eine Verbesserung der Position von Kindern. Das ist eine Staatszielbestimmung. Wir wollen echte Kinderrechte, moniert der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes Heinz Hilgers. Ihm fehlen vor allem klar benannte Beteiligungsrechte von Kindern statt bloßen rechtlichen Gehörs. In der Kritik ist sich sein Verband einig mit den anderen Mitgliedern eines Aktionsnetzwerks, dem Deutschen Kinderhilfswerk, UNICEF Deutschland und der Deutschen Liga für das Kind. Der Vorschlag bleibe hinter der Kinderrechtskonvention und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück. Außerdem wollen die Organisationen, dass das Kindeswohl nicht nur angemessen, sondern vorrangig berücksichtigt wird. Andere dagegen sorgen sich um das Gleichgewicht, das rechtlich zwischen Eltern, Kindern und staatlichem Wächteramt besteht. Der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Markus Weinberg, forderte schon früher,
dass wir nicht Kinderrechte und Elternrechte gegeneinander ausspielen, dass wir weiterhin das, was das Grundgesetz aussagt zum Thema Familie, Kinder und Eltern, dass es bestehen bleibt und ergänzt wird um einen wichtigen Passus mit Blick auf die Kinderrechte.
Über ein Jahr lang hatten Mitglieder von Bundesregierung und Koalitionsfraktionen über einen Gesetzentwurf aus dem Justizministerium verhandelt. Während Weinberg offenbar jetzt zufrieden ist, empört sich der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Martin Reichert. Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz werde dazu führen, dass das Elternrecht zugunsten des staatlichen Bestimmungsrechts zurückgedrängt werde. Die SPD hätte sich mehr gewünscht, meint im Gegenteil deren Fraktionschef Rolf Mützenich.
Es ist eine Verständigung in einer ersten Etappe.
Viel Zeit für Verhandlungen bleibt in dieser Legislaturperiode nicht mehr.
Die Bundestagsfraktionen finanzieren sich durch Steuermittel. 120 Millionen Euro bekommen sie im Jahr. Jetzt kritisiert der Bundesrechnungshof in einem Bericht, dass es keine Konsequenzen gebe, wenn diese Gelder rechtswidrig eingesetzt werden, und verlangt deshalb neue und vor allem strengere Regeln. Kai Küstner berichtet.
Es ist nur ein Beispiel unter vielen. Eine Bundestagsfraktion ruft auf Facebook oder Twitter werbewirksam per Video zum Mitmachen bei einer Demonstration oder Protestaktion auf. Was einen Nutzer sozialer Medien zunächst mal nicht sonderlich überraschen mag, kann aus Sicht des Bundesrechnungshofs bereits eine rechtswidrige Verwendung von Steuergeldern bedeuten.
Ja, das haben wir auch gefunden, dass man also ein Statement postet oder ein Bild und dann empfiehlt, an einer Demonstration teilzunehmen oder eine Kampagne mitzumachen oder noch weiter dazu aufzurufen. Und das geht eben über die Grenze ganz klar hinweg.
Beklagt der Präsident des Bundesrechnungshofs Kai Scheller im Interview mit dem AD Hauptstadtstudio. Die Grenze, von der Scheller spricht und die aus seiner Sicht nicht nur in dem Beispiel, sondern eben allzu oft überschritten wird, ist die zwischen zulässiger Information über die parlamentarische Arbeit der Fraktion und die eben unzulässige über die Ziele der Partei oder gar Wahlwerbung.
Was eben nicht geht, ist, dass klassische Parteiarbeit hier gemacht wird. Als Bundestagsfraktion, indem man beispielsweise zur Wahl aufruft, vor einer Kommunalwahl oder einer Landtagswahl oder um ganz direkte, unmittelbare Unterstützung wirbt von Kandidaten.
Diese aus Sicht des Rechnungshofs zunehmend verschwimmende Grenze zwischen Fraktion und Partei hätte die Aufsichtsbehörde gern wieder etwas klarer gezogen. Gerade im Jahr der Bundestagswahl. Schließlich bekämen die Fraktionen viel Geld für ihre Arbeit. Steuergeld. Im vergangenen Jahr waren es 120 Millionen Euro.
Es geht hier um staatliche Mittel. Und wenn die nicht so verwendet wird, wie es der Zweck gebietet, dann gibt es klassischerweise Rückforderungsansprüche. Die haben wir hier in diesem Feld, aber nicht, weil es hier keine Regelungen gibt.
Kritisiert Bundesrechnungshofpräsident Scheller. Klare Leitplanken für die Fraktionen, was erlaubt ist und was nicht, fordert die Behörde. Und für das Nicht-Erlaubte dann eben auch Sanktionsmöglichkeiten. Wenn die Fraktionen die Mittel zweck- und damit rechtswidrig verwenden, bleibt dies regelmäßig ohne Folgen, heißt es gleich im ersten Absatz des nun erschienenen 11-seitigen Berichts, der dem AD-Hauptstadtstudio vorab vorlag. Daran etwas ändern könnten letztlich nur die Parlamentarier selbst. Sie müssten sich also selbst klarere Regeln auferlegen. Das dürfte auch der Grund sein, warum es der Rechnungshof vermeidet, einzelne Fraktionen mit konkret benannten Fallbeispielen an den Pranger zu stellen. Schließlich will man sie nicht vergrätzen, sondern mit ihnen bei der Überarbeitung der jetzigen Regeln zusammenarbeiten.
Der Prozess zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke neigt sich dem Ende zu. Kurz vor Weihnachten hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer die Höchststrafe gefordert. Und heute hat der Anwalt der Hinterbliebenen sein Plädoyer gehalten, Heike Borufka.
Die Nebenklage im Lübcke-Prozess hat für die beiden Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt lebenslange Freiheitsstrafen wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten gefordert. Der Anwalt der Familie Lübcke beantragte darüber hinaus für beide Angeklagte die besondere Schwere der Schuld. Mehr als 4 Stunden lang hat der Frankfurter Rechtsprofessor Matt heute plädiert. Dabei hat er zum Teil ungewöhnlich vehement versucht, das Gericht von der Glaubwürdigkeit des Hauptangeklagten Stefan Ernst zu überzeugen. Ernst hat in seiner letzten Version vor Gericht ausgesagt, er sei gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. am Tatort gewesen. Sie hätten den Mord gemeinsam geplant, er selbst habe geschossen. Der Senat hat im Prozess erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit Ernsts geäußert. Der Anwalt der Familie Lübcke glaubt dagegen, dass Ernst im Prozess die Wahrheit gesagt hat. Hier sitzt jemand, der sich richtig bemüht hat, sagte er wörtlich. Ernst und Markus H. hätten Walter Lübcke heimtückisch und aus extrem niederträchtigen Beweggründen, nämlich aus ihrer rechtsextremistischen Gesinnung heraus, ermordet. Dem Verfassungsschutz warf der Anwalt Versagen vor.
Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.